Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Gast ist Unternehmer und Wirtschaftsmanager. Nach seinem Jurastudium in München gründete er 2002 die Ubitex GmbH. Im Mai 2011 verkaufte er das Unternehmen an BlackBerry. Im selben Jahr wurde er von der Computerwoche unter die Top 100 der wichtigsten Persönlichkeiten der deutschen ITK-Branche gewählt. 2013 übernahm er die Geschäftsführung für BlackBerry Deutschland, 2014 wurde er dann Europachef. Im April 2015 stieg mein Gast bei BlackBerry aus und absolvierte eine Ausbildung als Hospizbegleiter beim Hospizdienst Dasein e.V. in München. 2019 gründete er schließlich als Co-Founder und CEO die Nui Care GmbH, die einen digitalen Pflegeassistenten für pflegende Angehörige entwickelt. Seit April 2017 ist mein Gast Vorstandsvorsitzender beim Hospizdienst Dasein e.V. Außerdem war er von 2016 bis 2018 ehrenamtlicher Sterbebegleiter im Freiwilligenteam der Speedtex Bern. Seit November 2023 ist er Vorstand im Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung. Im 2024 wurde ihm die Bayerische Digitalpreis verliehen. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit, Markus Müller.
Hallo David, freut mich sehr, dass ich eingeladen bin. Ist lustig, wenn man dann irgendwie schon ein gewisses Alter erreicht hat, dann werden die Vorstellungsrunden immer länger irgendwie.
Ja, ich habe es schon mehrfach hier erwähnt im Podcast. Ich hatte ja das Riesenglück, diese Plattform zu haben und mehrere Leute einzuladen. Und das ist immer wieder beeindruckend, wenn man dann solche Spitzenleute dabei hat. Also teilweise könnte ich auch eine halbe Stunde Biografie vorlesen und man hat immer noch nicht alles abgedeckt, was die Leute so erreicht haben. Ja. Das ist sehr beeindruckend. Ja. Genau. Was hat dich denn bewegt? Was hat dich dazu dann gebracht, ein Buch mit diesem existenziellen Titel zu schreiben? Du hast ja dieses Jahr das Buch Im Angesicht des Lebens herausgebracht im Haufe Verlag. Ich halte es auch mal hier kurz in die Kamera. Ein wirklich sehr empfehlendes Buch. Und genau. Erzähl mal, wie es dazu kam.
Also ich bin tatsächlich vor 8 oder 9 Jahren schon mal angesprochen worden von einem Literaturagenten. Der hatte einen Bericht in der Süddeutschen oder in der FAZ gelesen über mich und hatte gemeint, das wäre doch eine gute Story auch für ein Buch. Und ich hatte dann gesagt damals, dass ich da grundsätzlich Interesse hätte dran. Und der hat dann einen Verlag angebracht und auch einen Ghostwriter und hat dann mein erstes Probekapitel schreiben lassen. Und aber irgendwie war damals die Zeit irgendwie nicht reif. Es war auch der Verlag nicht der richtige. Auch der Ghostwriter hat zwar schön geschrieben, aber ich habe so das Gefühl gehabt, der glaubt nicht das, was ich ihm erzähle. Und das ist ja wichtig, wenn man das spürt man, glaube ich, sonst im Text. Und deswegen habe ich damals abgesagt. Und jetzt vor 1,5 Jahren oder vor knapp 2 Jahren bin ich mit einer Bekannten zusammengesessen beim Abendessen und habe dir das erzählt, diese Geschichte. Und die sagte, du, ich habe auch schon ein paar Bücher geschrieben. Ich habe da einen tollen Verlag an der Hand. Sprech doch mal mit denen. Und das habe ich getan. Die waren dann Feuer und Flamme. Und dann haben wir zusammen das Buch geschrieben.
Du schreibst in dem Buch, finde ich, viel über das Menschsein, also im Angesicht des Lebens heißt es ja. Für mich kam dann so die Assoziation hoch, eine Ode an das Leben. Gleichzeitig oder gerade deswegen schreibst du auch, dass die Sterbenden ein so guter Ratgeber seien für dich. Ja, ich hatte ja auch in der Einleitung gesagt, dass du auch Sterbebegleiter bist. Du konfrontierst die Leser, finde ich, mit der Endlichkeit, mit der Verletzlichkeit, vielleicht sogar teilweise mit sehr tief sitzenden Ängsten, wenn man das wirklich sich zu Herzen nimmt, was du da schreibst. Wie hat denn die Rolle als Sterbebegleiter deine Rolle auch als Führungskraft eigentlich verändert?
Also grundsätzlich, glaube ich, geht es in dem Buch, weil du den Titel ansprichst, mir ja darum, dass ich oft gesehen habe im Leben, nicht nur als Sterbebegleiter, sondern auch sonst, dass wenn Menschen mit einer lebensbeendenden Diagnose konfrontiert werden, also jemand gesagt kriegt, er hat noch 12 Monate zu leben, hat Krebs oder Leukämie. Guido Westerwelle ist da so ein Beispiel, den habe ich ein paar Mal getroffen vorher. Und das Spannende ist, dass wenn die diese Diagnose bekommen, dass die dann oft sich um 180 Grad drehen. Der Spiegel hat in einem Interview mit Guido Westerwelle damals geschrieben, der Mensch ist komplett anders. Das ist ein komplett anderer Mensch als vorher. Und so habe ich ihn auch wahrgenommen. Also ich habe ihn nicht mehr getroffen danach, aber habe noch mal ab und zu Videos gesehen von ihm. Und mein Plädoyer des Buches und deswegen auch der Titel ist, diese Wendung nicht erst im Angesicht des Todes zu machen, weil da ist es zu spät. Da bleiben dir dann im Zweifel noch ein paar Monate oder manchmal nur Wochen, um diese Dinge noch umzusetzen, die einem dann klar werden, sondern diesen Wandel schon im Angesicht des Lebens zu tun, weil ich da noch gestalten kann und eben mein Leben noch anpassen kann sozusagen, ja, an meine Wünsche, weil darum geht es im Endeffekt, dass ich eben am Ende des Lebens nichts bereue und das tun eben viele Menschen, dass sie am Ende des Lebens merken, oh Gott, ich habe einfach viel zu wenig Zeit mit der Familie verbracht, ich habe viel zu wenig auf meine eigenen Wünsche geachtet, habe viel zu wenig das gelebt, was mir wichtig ist, sondern vielleicht die Erwartungen anderer erfüllt, der Gesellschaft, der Eltern, der Freunde. Und das rächt sich halt dann. Und ich glaube, wenn man diese Erkenntnis im Angesicht des Lebens, also jetzt hat, dann kann man das eben noch bewusst ändern und das Leben vielleicht auch so gestalten, dass man am Schluss diese Dinge nicht bereut. Aber zu deiner Frage, wie meine Tätigkeit als Führungskraft sich geändert hat. Also grundsätzlich ist die Beschäftigung mit der Endlichkeit führt dazu, dass man sich die Zeit, die man noch hat, sich derer bewusst wird und vor allem der Endlichkeit dieser Zeit bewusst wird. Also wir leben ja oft so in den Tag hinein, als ob es keinen Morgen gäbe und als ob wir unsterblich wären. Und durch die Erkenntnis, dass wir eben endlich leben, also dass wir nur eine bestimmte Zeit auf der Erde haben, weiß ja eigentlich jeder, aber eben viele übergehen das oft. Wenn man sich das bewusst macht, dann wird die Zeit, die noch übrig bleibt, wie lang die auch immer ist, dadurch, dass sie begrenzt ist, wird sie wertvoller. Weil alles, was begrenzt ist, ist erstmal wertvoll. Also wenn wir wüssten, wir leben jetzt 100.000 Jahre oder unendlich, dann wäre es ja egal, wann wir was tun. Ja, ob ich dann jetzt heute oder morgen oder in 10 Jahren oder in 100 Jahren was mache, ist eigentlich völlig egal. Wenn ich unendlich Zeit habe, spielt es keine Rolle. Wenn ich aber eben weiß, die Zeit ist begrenzt, dann muss ich mir eben Gedanken machen, was mache ich denn mit dieser wertvollen Zeit und vor allem, was ist mir überhaupt wichtig? Also um was geht es mir eigentlich im Leben und wie möchte ich diese wertvolle Zeit verbringen? Und ich glaube, eine Erkenntnis, die viele Menschen nach dieser Beschäftigung dann haben, ist, dass sie zum Beispiel überlegen, mit wem sie sich treffen. Ja, also dass sie nämlich nicht mehr behält wie früher, einfach jeder, der sagt, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen, die als Angebot annehmen, sondern sagen, ich möchte die Zeit mit Menschen verbringen, die mir irgendwie wertvoll sind und nicht mit jedem beliebigen, wo ich dann oberflächlich Gespräch führe und mir danach denke, die Zeit hätte ich jetzt auch anders nutzen können. Und was bei mir sich geändert hat als Unternehmer, und dann komme ich auf die Führungskraft gleich, ist, glaube ich, dass ich eben mir viel mehr Gedanken mache, was ich tue. Also früher ging es vor allem darum, erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen, vielleicht auch nach außen zu zeigen, dass es funktioniert, dass ich es kann, was ich drauf habe. Und heute geht es mir viel mehr darum, eben die Dinge, die ich mache, müssen für mich Sinn haben. Also für mich Sinn haben. Das ist immer auch wichtig, dass ich das dazu sage, weil es geht nicht darum, irgendwie der Gesellschaft zu zeigen, dass soziale Arbeit oder ökologische Unterstützung toll ist, sondern es geht darum, dass ich für mich einen Sinn in dem finde, was ich tue. Weil ich für mich eben festgestellt habe, dass ich dann deutlich zufriedener und glücklicher leben kann. Und ich glaube, diesen Spirit, den versuche ich ein bisschen, jetzt komme ich zur Führungskraft, auch ein bisschen ins Unternehmen zu bringen und den Menschen halt zu vermitteln, dass die Menschen das Gefühl haben, dass ich als Führungskraft das, was ich tue, jetzt nicht aus einem Selbstzweck heraus tue, sondern dass ich das tue, weil ich eben darin Sinn sehe, weil es eine Herzensangelegenheit von mir ist und weil ich glaube, dass es sowas braucht. Und ich glaube, das macht einen Unterschied auch für die Mitarbeiter, wenn sie das Gefühl haben, der Chef, der Eigentümer, der voranläuft quasi, der tut das aus Überzeugung und nicht, weil er irgendwie sich da dumm und dämlich verdienen will oder weil er bekannt werden will oder weil er irgendwie sein Ego befriedigen will. Ich glaube, das macht einen Riesenunterschied für die Mitarbeiter und ich habe so das Gefühl, dass auch das Commitment der Menschen dann deutlich stärker ist, sich dieser Sache anzuschließen und dieser Person anzuschließen und dieser Sache eben hinter die Sache zu stellen.
Ja. War das bei Ubitex in deinem ersten Firma, die du gegründet hast, auch schon so? Also Nein. Hast du da auch schon? Nein? Nein.
Kann ich. Also ehrlich, wenn ich heute zurückdenke, ich war damals 28, als ich gegründet habe, da ging es mir um ganz andere Dinge. Also ich war natürlich schon begeistert von der Technologie, muss ich sagen. Das hat mich schon damals, die Vorläufer der Smartphones kamen ja da oder waren da schon erfolgreich im Markt und ich habe da schon eine große Zukunft gesehen in diesem Markt, in dieser Technologie, habe da eine Chance gesehen, eine große Firma aufzubauen, reich zu werden, erfolgreich zu werden, das meinem Vater zu zeigen, der auch ein erfolgreicher Manager Zeit seines Lebens war, nicht Unternehmer, aber immerhin Geschäftsführer. Das waren so die Sachen, die eine Rolle gespielt haben. Da ging es mir jetzt nicht darum, irgendwas Sinnvolles oder was Wichtiges irgendwie für die Welt zu schaffen.
Ja, ja. Wobei, also ich meine, das Thema mit der Digitalisierung und Technologie, die ist jetzt auch bei Nui, also von außen betrachtet, ja auch mit drin. Aber da kommen wir auch später gerne nochmal drauf zurück.
Ja. Ja, das ist aber nicht der Grund, sondern das ist nur das Tool dazu,
Mittel zum quasi, Zweck.
Um einen Zweck zu erreichen, genau.
Ja, genau. Wie bist du dazu gekommen, Sterbebegleiter zu werden? Also das ist ja, also ich finde es ehrlicherweise inspirierend. Ich war ja auch auf dem Abend, wo du das Buch vorgestellt hast, mit dabei. Mir wäre das jetzt ehrlicherweise nie in den Sinn gekommen, ne? Wie bist du dazu gekommen? Wie kommt man auf die Idee, Sterbebegleiter zu werden?
Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich einfach nur einen Artikel gelesen habe, damals in einer Zeitschrift, ich weiß gar nicht mehr, welche Zeitschrift das war, ich war unterwegs, das weiß ich noch, ich war irgendwo, glaube ich, in Spanien, wenn ich mich recht erinnere, und habe diese Zeitschrift dabei gehabt und lese die durch, und eine Seite war von einem Sterbebegleiter geschrieben, der beschrieben hat, was er da tut und warum er das tut, und dieser Artikel hat mich damals so emotional gepackt, dass ich tatsächlich eine Stunde danach Rotz und Wasser geheult habe. Und wenn man mich kennt, dann weiß man, dass das nichts Übliches ist bei mir. Ja. Also ich bin da irgendwie nicht sehr empfänglich für solche emotionalen Ausbrüche. Und das war tatsächlich aber einer. Und ich habe dann irgendwie so für mich gemerkt, wenn ich da so stark drauf reagiere, dann muss ich diesem Thema mal nachgehen und muss mir das mal genauer angucken, warum ich da so extrem auf dieses Thema reagiere. Das hat mich ja so total berührt, dieses Thema. Es war jetzt nicht so, dass es eine Trauer in mir ausgelöst hat, sondern es hat eine starke Berührung ausgelöst. Und meine Erfahrung ist immer die, dass wenn ich diese Berührung spüre, und die war da extrem, die habe ich manchmal auch in leichterer Form, dass ich dann irgendwie eine Wahrheit lese zum Beispiel. Wenn ich ein Buch lese und da ist so eine Wahrheit für mich drin, dann merke ich diese Berührung. Oder ich sehe einen Film und da ist irgendwie so eine Wahrheit für mich, dann spüre ich so dieses Berührtsein. Und das war da eben so extrem, dass ich danach, als ich zurück nach München gekommen bin, meine Mutter angerufen habe, weil ich wusste, dass ich die mit dem Thema auch mal beschäftigt hatte. Und habe sie gefragt, ob sie nicht weiß, wie man Sterbebegleiter wird. Und dann hat die mir das erklärt und hat gesagt, dass es da eben Vereine gibt, die Ausbildungen machen. Ich habe dann in München, gibt es 3 Vereine, die habe ich gefunden und habe mich dann für einen entschieden und die Ausbildung gemacht. Und das Spannende ist, diese Ausbildung dauert insgesamt 10 Monate, ist aber zweigeteilt. Und den ersten Teil, der dauert 3 Monate, den empfehle ich jedem, weil es da nur um die eigene Beschäftigung mit dem Tod geht. Also da geht es nur darum, wie stehe ich selber zu dem Thema, wie stark ist mein Fundament, mein spirituelles Fundament, auf dem ich stehe. Und Ziel und Zweck dieser Übung ist, dass man danach eigentlich erst entscheidet, nach den 3 Monaten, bin ich stabil genug, um anderen Menschen zu helfen. Weil wenn ich nicht stabil genug zu dem Thema bin, bringe ich meine Ängste und meine Sorgen in die Begleitung rein, und das ist natürlich kontraproduktiv. Deswegen hören auch die Hälfte der Menschen auf nach dem ersten Modul, nach diesen ersten 3 Monaten. Und die zweite Hälfte, die dann weitermacht, die lernt dann noch in weiteren 7 Monaten eher, wie begleite ich Menschen, wie gehe ich mit Demenzkranken um, wir haben Gesprächssituationen simuliert und trainiert. Und nach den 10 Monaten insgesamt setzt man sich dann mit dem Verein zusammen und diskutiert eben oder bespricht, ob man die Fähigkeiten erlernt hat, als Sterbebegleiter eben aktiv zu werden.
Ich weiß nicht, ob du da ein paar Einblicke mal geben kannst. Sind so ein paar wesentliche Momente in deinem Kopf geblieben, wo du mit jemandem in den letzten Minuten, Stunden begleitet hast, wo du dann so einen Wahrheitsmoment für dich hattest, von dem du gerade auch erzählt hast?
Nee, tatsächlich nicht so wirklich. Ich habe die Erfahrung gemacht, und das hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich tatsächlich sagen, dass man selten mit den Begleiteten über das Thema Tod und Sterben sprechen kann. Das liegt zum einen daran, dass ungefähr so 70-80% der Menschen, die ich begleitet habe, bisher eigentlich an Demenz erkrankt waren. Also sprich, mit denen kann man da nicht mehr ein normales Gespräch führen. Obwohl trotzdem auch bei einem Demenzkranken noch ganz viel aus meiner Sicht Kommunikation passiert, aber auf einer anderen Ebene. Das ist dann eher eine energetische, emotionale Ebene, nicht mehr so eine kognitive, geistige, also sprachliche Ebene. Und die 20%, die noch reden könnten, die verweigern sich dem Thema oft. Also die wollen bis zum Schluss oft dieses Thema nicht angucken. Und das hat mich ein bisschen bedauert, muss ich sagen. Ich hatte mir so vorgestellt, als ich die Ausbildung gemacht habe, ich kann da mit allen Menschen über diese Ängste sprechen und über die Sorgen und vielleicht auch die Erwartungen und die so haben an das, was da kommt. Aber das ist tatsächlich leider nicht so. Ich hatte schon viele Momente, muss ich sagen, in der Sterbebegleitung, die mich berührt haben. Aber die waren dann weniger aus einer Erkenntnis im Gespräch heraus, sondern eher aus einer Situation. Ich habe mal eine Frau begleitet, die hatte ALS. Das ist so eine Muskelkrankheit, wo langsam quasi jeder Muskel im Körper den Geist aufgibt und man dann komplett gelähmt im Körper, aber noch geistig voll fit ist. Also eine ziemlich extreme Krankheit. Und die Dame, die ich da begleitet habe, ein Jahr, die konnte eben irgendwann auch nicht mehr sprechen. Und so eine Situation dann zu erleben, zu verfolgen, wie das dann quasi immer mehr abwärts geht und wie dann jemand wirklich in seinem Körper eigentlich gefangen ist. und sich nicht mehr ausdrücken kann mit seinen Wünschen und seinen Ideen, das hat mich schon berührt, muss ich sagen. Und vor allem dann auch die Situation, als der Mann am Schluss gesagt hat, er schafft es nicht mehr, er muss die Frau jetzt ins Pflegeheim geben, weil der war wirklich am Ende. Der hat die, ich glaube, 6 oder 7 Jahre gepflegt und vieles aufgegeben dafür und konnte am Schluss nicht mehr. Und sie hat immer gesagt, sie will nicht ins Pflegeheim. Und er hat sie dann trotzdem gegen ihren Willen ins Pflegeheim gegeben und sie ist dann in der 2. Nacht verstorben. Und die hat einfach aufgegeben dann. Und das hat er sich, glaube ich, bis heute nicht verziehen, der Mann.
Ja, Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht, ob die, mir fällt kein besserer Begriff ein, aber was ist denn dann sozusagen der Deal zwischen den Leuten, die diese Sterbebegleitung in Anspruch nehmen und natürlich auch von dir, ne? Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du selber ziehst natürlich viel auch aus diesem Prozess.
Ja.
Ich finde, das kann man ja auch sagen, weil ich glaube, nur wenn man selbst eine Bedürfnisbefriedigung dann natürlich rauszieht, macht man sowas emotional Schwerwiegendes ja auch.
Ja.
Und was ist dann sozusagen der Deal zwischen dir und den Leuten, die diese Begleitung anfordern?
Also für mich ist es zum einen eben immer wieder die Erinnerung, jede Woche an diese Endlichkeitsthematik, von der ich vorher gesprochen habe. Es ist ja oft so, dass man ein Buch liest, vielleicht auch meins, aber man liest so ein Buch, ist dann berührt und denkt sich dann, oh ja, da muss ich was tun. Und dann kommt der Alltag und dann geht sowas wieder in Verlorenheit, in Vergessenheit, gerät sowas in Vergessenheit. Und deswegen habe ich über diese Sterbebegleitung mir eine Möglichkeit geschaffen, mich jede Woche wieder an diese Sache zu erinnern, weil ich ja jede Woche einem Sterbenden in die Augen schaue und mich eben genau daran erinnern kann. Das ist das, was es mir bringt. Und der Deal mit den Sterbenden, / Angehörigen, ist der, dass ich eigentlich im Wesentlichen die Angehörigen entlaste in der Zeit. Also ich komme, bin dann 1 Stunde da, 2 Stunden da. Ich hatte auch schon Patienten, da war ich 4 Stunden da pro Woche. Und in der Zeit können die Angehörigen einkaufen gehen, Sport machen, sich schlafen legen. Ich hatte auch mal eine Angehörige, die hat dann Kaffee gemacht und wir haben Kuchen gegessen. Und die hat dann einmal in der Woche die Möglichkeit gehabt, mal mit jemandem einfach zu sprechen, Smalltalk zu halten und mal so diesen Alltag, diesen Pflegealltag zu vergessen. Also all das kommt vor. Manchmal sind die Angehörigen mit dabei, manchmal eben ziehen die sich dann zurück und ich bin da mit dem Sterbenden allein. Das ist sehr unterschiedlich. Aber im Zweifel geht es eigentlich viel mehr um die Angehörigen, die Entlastung der Angehörigen, als jetzt um die Unterstützung des Sterbenden selber. Natürlich freut sich der Sterbende oft, wenn sich mal jemand eine Stunde mit ihm beschäftigt, weil das natürlich die Angehörigen nicht dauernd machen können. Aber die Hauptentlastung erfahren tatsächlich die Angehörigen.
Ja, okay, verstanden. Ja, ich meine, es ist für mich ist das Thema immer irgendwie durchgekommen, als ich das Buch auch geschrieben habe. Aber lass uns gerne auch nochmal inhaltlich tiefer in das Buch einsteigen. Und vielleicht erzählst du ja mal den Hörer und Hörerinnen, die, ich finde, das ist ja schon fast eine Bilderbuchgeschichte, wie du dann deinen extrem renommierten Job, ne, den sich eigentlich wahrscheinlich viele wünschen würden als Europachef von BlackBerry, dass du den hingeschmissen hast und gesagt hast, es ist nicht meins, ich muss was anderes machen.
Ja, also es gab tatsächlich einen Punkt, einen Auslöser sozusagen, der dann zu der Kündigung geführt hat. Zu dem kann ich gleich was erzählen. Trotzdem ist natürlich das ein Prozess, der sich über Jahre hinzieht. Also das entscheidet man ja nicht in der Minute oder in einer Stunde, sondern diese Spannung zwischen dem, was mir eigentlich wichtig ist und was ich als privater Markus auch oft eben gemacht habe. Also ich sag mal, Retreats machen, sich mit Spiritualität beschäftigen, meditieren, die großen Fragen des Lebens zu stellen. Und das, was ich in meinem Job gemacht habe, nämlich eben als Europachef dann später von BlackBerry eben bestimmte Dinge durchsetzen, bestimmte Managementpraktiken anwenden. Diese beiden Sachen haben sich irgendwie immer weiter voneinander entfernt und haben sich überhaupt nicht zusammenbringen lassen. Und das hat sich, habe ich im Buch beschrieben, auch wie zwei Personen angefühlt, also fast wie eine Schizophrenität, dass man zwei Persönlichkeiten in sich hat und die sind entweder oder vorhanden und lassen sich aber nicht kombinieren. Und es gab dann einen Moment tatsächlich, wo ich eben in der Flughafenbuchhandlung irgendwo in Europa ein Buch in die Hände bekommen habe und damals auch nur das Inhaltsverzeichnis mir angeschaut habe. Und das hieß 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, von Bronnie Ware, die, ich glaube, über 1000 Menschen gefragt hat in dem Sterbeprozess, was würden sie anders machen, wenn sie nochmal leben könnten, was bereuen sie? Und daraus hat sie eine Top 5 gemacht. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass ich 3 dieser Top 5 eben so, die haben mich so getroffen damals, dass ich wusste, wenn ich jetzt so weitermache mit meinem Leben und nichts ändere, werde ich genau dieselben Sachen bereuen. Und da war mir klar, das kann ich nicht tun, wenn ich jetzt schon weiß, dass ich das später bereue. Habe dann im Flugzeug die Kündigung geschrieben und sie noch in der Nacht dann weggeschickt.
Ja, tolle Geschichte. Du schreibst in der Einleitung, dass du absichtlich keinen Ratgeber schreiben wolltest. Du schreibst auch, dass du natürlich kein Patentrezept zur Verfügung stellen kannst, weil jeder sein eigenes Leben leben muss. Stattdessen hast du dich entschieden, deinen Weg, du nennst es durchs Tal der Tränen, zu einer Idee, die trägt. Und du gehst eben auf die Qualitäten deines Lebens ein. Warum? Warum Qualitäten?
Also erstmal, ich wollte deswegen keinen Ratgeber schreiben, weil ich finde, Ratschläge sind ja auch Schläge und ich maß mir auch nicht an, zu wissen, wie es geht. Ja, also ich bin ja auch auf dem Weg. Also ich finde es immer spannend, wenn Menschen sagen, ich möchte endlich ankommen, dann ist meine Antwort immer: angekommen bist du, wenn du tot bist. Bis dahin wird das Leben eine Reise sein. Ja, du wirst dich weiterentwickeln.
Das Leben ist Bewegung. Selbst das ist nicht sicher, würde ich sagen. Ne?
Was denn?
Dass die Reise mit dem Tod vorbei ist, das wissen
wir. Ach so, nee, das ist sie nicht, aber ich sag mal, das ist eine Art von Ankommen quasi, zumindest für dieses Leben. Und insofern ist für mich eben Leben Entwicklung und Leben ist auch Veränderung und das einzige Konstante ist die Veränderung im Leben tatsächlich. Ja. Aber was war nochmal die Frage?
Warum du dich entschieden hast, diese Qualitäten so in den Fokus zu stellen in deinem Buch?
Genau, also ich wollte eben keinen Ratgeber schreiben, das ist mir wichtig. Ich wollte einfach vielleicht durch meine Geschichte auch inspirieren und Menschen den einen oder anderen Denkanstoß geben und eben, wie gesagt, nicht vermitteln, dass ich jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und einen Ratgeber vorlege, der genau schildert, was man tun muss, um zufriedener zu leben. Und ich habe so ein paar Sachen für mich in meinem Leben erkannt und eine der Erkenntnisse, die ich hatte, war, dass Ziele und die Zielerreichung zwar eine sehr spannende Sache sind, aber selten zu anhaltender Zufriedenheit führen. Also viele Menschen haben so, dass ich nenne das Golden Gate Syndrom, also das Goldene Tor Syndrom, die haben so die Vorstellung, es gibt hier so ein goldenes Tor und das ist zum Beispiel, was weiß ich, mein Eigenheim, was ich mir baue. Ja, also ich habe jetzt eine Familie und möchte dann endlich in ein Eigenheim ziehen und baue so ein Haus. Und dann stellen sich manche eben vor, ja, wenn wir endlich in diesem Haus am Waldrand leben, dann sind wir glücklich bis ans Lebensende. Und dann erreicht man dieses Ziel und wohnt in dem Haus und merkt auf einmal so, ja, es ist zwar schön, hier zu wohnen, aber ich, also deswegen bin ich jetzt nicht dauerhaft zufrieden. Ja, der Gemütszustand ist ähnlich wie vorher. Also das Haus führt nicht dazu, dass ich jetzt bis ans Lebensende glückselig in diesem Haus lebe, sondern das hat mit anderen Dingen zu tun. Und so ist es mir in meinem Leben öfters gegangen, auch mit beruflichen Zielen. Also zum Beispiel der Verkauf der ersten Firma, der Exit ist ja so der Traum eines jeden Startup-Gründers. Und wenn man den dann erreicht, hat man natürlich schon eine kurzfristige Dopaminausschüttung. Also man fühlt sich richtig gut und man genießt es auch für einen bestimmten Zeitraum. Und dann aber nach vielleicht 3 bis 4 Monaten habe ich so gefühlt, war ich wieder auf dem Level wie vorher. Und daraus habe ich geschlossen für mich, aus diesen vielen Erlebnissen, mit diesem Golden Gate Syndrom habe ich geschlossen, dass Ziele und Erreichung von Zielen wohl nicht dazu geeignet sind, eben irgendwie langfristig zufriedener zu sein. Und dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, ist ja so ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, dass es eben darum geht, irgendwas ins Leben zu integrieren, das keinen Endpunkt hat. Also einen Weg sozusagen, den ich gehe, der aber nicht irgendwann zu Ende ist mit einem Ziel, sondern einen Weg, den ich bis zum Ende gehe. Also zum Beispiel, ich mache jetzt eben diese Hospizbegleitung und dieses Thema Sterben und Tod ist so eines meiner Herzensthemen. Und diese Beschäftigung damit, die wird ja nicht aufhören. Ich kann ja nicht irgendwann sagen, so jetzt habe ich alles erlebt, jetzt habe ich an alles gedacht und jetzt habe ich das alles erlebt, sondern das wird bis zum Lebensende, werde ich mich mit diesem Thema beschäftigen können. Und das ist eine Qualität. Ich habe da lange überlegt, wie ich diesen Begriff wähle. Also Ziele greift eben zu kurz. Werte auch, weil Werte sind eher was Übergeordnetes, finde ich. Werte sind eben, der Wert Freiheit zum Beispiel ist ein Wert, ja, und der ist aber so abstrakt, dass man ja das schlecht greifen kann, wenn ich sage, ich möchte ein freies Leben führen. Ja, was bedeutet das denn, ein freies Leben zu führen? Und deswegen ist mir dann der Begriff Qualitäten eingefallen und wichtig ist mir bei diesen Qualitäten, die jeder für sich selber finden muss natürlich, wo jeder gucken muss, was ist mir wichtig im Leben und was macht mich glücklich und zufrieden, dass die eben keinen Endpunkt haben, kein Ziel haben, sondern als Qualität eben gelebt werden. Und am Schluss geht es dann darum, diese Qualitäten irgendwie in das Leben zu integrieren. Ich habe am Anfang, dachte ich zuerst an so einen Kuchen, der quasi unterschiedlich große Stücke hat und jede Qualität ist ein Stück. Inzwischen denke ich, ist es vielleicht eher sogar der Teig des Kuchens oder die Zutaten des Kuchens, dass quasi die verschiedenen Qualitäten Zutaten sind, die mische ich zusammen und am Schluss kommt ein toller Kuchen raus. Und natürlich ist nicht jede Zutat gleich viel vertreten. Also ich habe ja vielleicht mehr Mehl als irgendwie Zucker in dem Kuchen und trotzdem braucht es beides. Und genauso ist es für mich auch. Nicht jede meiner Qualitäten hat gleich viel Zeit und gleich viel Raum in meinem Leben und trotzdem sind sie vorhanden. Und wenn ich merke, dass eine dieser Qualitäten runterfällt und quasi in meinem Leben nicht mehr vorhanden ist, also der Zucker aus dem Kuchen quasi, ja, dann schmeckt der Kuchen auch nicht mehr, dann versuche ich die Qualität wieder zurückzuholen und versuche Raum zu schaffen, Platz zu schaffen für dieses Thema.
Ja. Eine Qualität, die wir mal rausgreifen können, die finde ich auch bei der Buchvorstellung sehr schön rausgekommen sind, ist das Thema Liebe, weil du sagst, du findest, dieses Thema ist eigentlich überall, wenn man es zulässt. Oder es ist wie so die, wenn ich jetzt das Bild nutzen mag, so die magische Zutat. Ne? Also finde ich, so hat sich's jetzt für mich angehört, weil darüber lässt sich wirklich viel verändern in der eigenen Einstellung, im Umgang mit anderen.
Genau, es ist gleichzeitig die schwierigste Zutat, also die schwierigste Qualität. Das habe ich auch gesagt bei der Buchvorstellung und auch im Buch habe ich geschrieben darüber, dass Liebe ja sehr unterschiedlich definiert wird. Also viele verstehen darunter die partnerschaftliche Liebe, um die geht es mir hier nicht. Also die ist Teil sozusagen der Liebe, aber nicht das, was ich unter Liebe verstehen würde. Ich habe dann versucht, mal Liebe, also es gibt Bücher, die Liebe aus dem Business-Kontext zum Beispiel sehen. Es gibt einen Amerikaner, der hat ein Buch geschrieben, Love is Damn Good Business, und hat erklärt, warum sich Liebe auch lohnt im Business, ja, und hat geschrieben quasi, dass Liebe zu Kunden, Liebe zu Mitarbeitern und so einfach bessere, also man macht bessere Umsätze, man ist erfolgreicher. Was er aber nicht gemacht hat, er hat Liebe nicht definiert. Er hat nicht gesagt, was ist es denn? Also was bedeutet es denn, wenn ich jetzt meinen Kunden liebe? Ja, ich gehe mit dem ja nicht ins Bett oder bin ja nicht in der Partnerschaft mit dem Kunden, was wir eben oft unter Liebe verstehen, sondern für mich, und das habe ich im Buch auch geschrieben, ist Liebe eine Haltung. Eine Haltung zu Menschen, aber eine Haltung auch zum Leben insgesamt. Und vielleicht kann man das am besten, oder für mich konnte ich das am besten beschreiben, mit einer wohlwollenden Haltung, also einer öffnenden Haltung. Ich öffne mein Herz, ich bin wohlwollend gegenüber mir selber, aber auch der ganzen Welt und den Menschen. Und diese Haltung, das ist meine Erfahrung, wenn ich in dieser Haltung bin, dann bin ich auf der einen Seite natürlich verletzlich, weil ich mich öffne, auf der anderen Seite macht es aber eine unglaubliche Stärke auch aus und auch eine starke Authentizität natürlich. Also ich mache mich ja sozusagen nackig und trete wahrhaftig dem anderen gegenüber und bin damit maximal authentisch auch. Und das kommt bei den Menschen oft sehr gut an, habe ich das Gefühl. Die fühlen sich verbunden. Jeder Mensch, glaube ich, strebt nach diesem Zustand, nach dieser Liebe, von der ich spreche. Und deswegen, glaube ich, ist es eine Haltung, in der ich nicht immer bin, also bei weitem nicht immer bin, aber eben mich immer wieder versucht, daran zu erinnern und immer wieder auch Momente versucht zu schaffen, wo ich diese Haltung bewusst praktiziere, und die Hoffnung ist dabei, dass es halt immer öfter vorkommt in meinem Leben.
Ja, ja. Weil du es jetzt gerade erwähnt hast, kennst du Stefan Mehrath? Ist auch einer, hat mehrere Bücher aufgeschrieben, sehr erfolgreicher Autor über wie erfolgreiches Business sozusagen geht. Und eines seiner Bücher, das ich auch sehr empfehlen kann, ist die Kunst, seine Kunden zu lieben. Und das ist letztendlich die gleiche Nachricht, ne? Dass er gesagt hat, es geht darum, findet deine Lieblingskunden, ne? Warum arbeitest du gerne mit ihnen zusammen? Welche Beziehungen habt ihr sozusagen zueinander, ne? Und ja, genau. Ja. Also Love ist a good, wie hast du gesagt?
Love is damn good business. Genau. Es gibt noch eine zweite Sache, die ich im Buch beschrieben habe, das ist die Loving Kindness Meditation, also die liebende Güte Meditation, die habe ich auch viel praktiziert in meinem Leben. Auch das ist eine tolle Möglichkeit, irgendwie eben diese Haltung, von der ich vorher gesprochen habe, zu praktizieren. Ja, diese wohlwollende Haltung gegenüber den Menschen, die man gern hat. Das ist so das Ziel bei dieser Loving-Kindness-Meditation. Da geht es darum, erstmal sich selber Liebe zu schenken, dann diese Liebe den nahen Menschen zu schenken, dann vielleicht immer einen breiteren Kreis von Menschen und irgendwann auch denen, die man eben nicht so toll findet und mit denen man vielleicht Konflikte hat. Das ist ja die hohe Kunst. Ja, also jetzt die engsten Menschen, die man am liebsten hat, zu lieben, das fällt meist leicht. Die, die man nicht so mag, mit denen mit dieser wohlwollenden Haltung gegenüberzutreten, ist natürlich ein großes Kino und das Schwierige. Aber das Spannende ist, und auch da plädiere ich, bin ein großer Freund von Egoismus, muss ich sagen, also obwohl der Name ja, also das Begriff ja negativ konnotiert ist, bin ich der Meinung, dass wir am Ende des Tages, wenn man mal die Motivation von jedem Menschen bis zum Ende durchdekliniert, am Schluss immer ein egoistisches Motiv dahinter liegt. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass wir uns gut fühlen dabei. Ja, also deswegen finde ich es auch nicht negativ. Also es ist einfach eine menschliche Sache. Und jetzt habe ich wieder den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Aber wir machen einfach weiter.
Wir machen einfach weiter. Genau. Ja, aber was ich oft beobachte, dass ja gerade in dieser, wenn wir jetzt groß sagen, dieser Wertediskussion, dass die oft sehr einseitig geführt wird. Ne? Und ich bin da ganz bei dir. Also Egoismus hat schlechte Teile, hat gute Teile. Genauso wie Macht nicht durchweg negativ besetzt ist, sondern auch sehr positive Effekte haben kann.
Ja. Das Entscheidende, glaube ich,
ist, wenn man ehrlich zu sich ist, ist eben Egoismus durchaus eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, die man haben muss.
Genau. Ich glaube, das Entscheidende bei allen diesen Sachen ist die Reflexion. Also ich habe eine Zeit lang ja auch mal an der Uni Vorlesungen gehalten, da ging es auch um das Thema Leadership und ich habe mich dann erstmal einlesen müssen in die Theorie des Ganzen, die ganzen Leadership-Theorien, die ich vorher ja aus der Praxis kannte, aber eben nicht die Theorie dazu. Und da gibt es die sogenannte dunkle Triade auch. Die dunkle Triade, das ist Machiavellismus, also das heißt, ich gehe quasi über Leichen, Narzissmus, kennt wahrscheinlich jeder, und Psychopathismus. Diese drei sind die dunkle Triade. Das sind drei Eigenschaften, die die Gesellschaft ja als negativ ansieht und wo auch wahrscheinlich keiner sich brüsten würde und sagen würde, ich bin also der Psychopath. Aber, und das ist eben die Erkenntnis aus der Leadership-Theorie, diese drei Eigenschaften sind alle drei wichtig für einen guten Leader, also für eine gute Führungskraft. Die Frage ist nur, wie stark sind die ausgeprägt? Also es gibt ja in jedem von uns einen narzisstischen Anteil. Und die Frage ist, bin ich halt bei 0 oder bin ich bei 10 auf der Skala? Und der entscheidende Punkt für mich ist, glaube ich, gar nicht so sehr die Frage, wo bin ich auf der Skala, sondern eher die Frage, reflektiere ich das? Also bin ich in der Lage zu reflektieren, dass ich gerade beim Narzissmus auf Punkt 8 bin zum Beispiel und bin ich in der Lage, mich dann zurückzuregulieren? Also ein Trump zum Beispiel, aus meiner Sicht zumindest, ich kenne ihn nicht persönlich, aber der kann das nicht. Der ist Narzisst und der lebt diesen Narzissmus und reflektiert das aber auch nicht und hat keine Chance, sich da zu regulieren. Und bei mir ist es so, bei mir ist Narzissmus natürlich auch angelegt und auch Psychopathismus und alles. Aber ich denke mal, dass ich da in der Lage bin, das zu reflektieren, also immer wieder zu reflektieren und dann eben auch zu regulieren und zu merken, jetzt gerade geht der Narzissmus zu hoch und jetzt fahre ich den mal wieder runter. Und wenn ich diese Fähigkeit habe, diese Selbstreflexionsfähigkeit, glaube ich, das ist, glaube ich, das Idealbild auch aus meiner Sicht für eine Führungskraft.
Ja. Ja, ja. Ja. Und es ist ja vor allem kontextgetrieben. Ne? Also manchmal braucht es ja dann eben mehr vielleicht Narzissmus, mehr Durchsetzungsstärke, mehr Psychopathismus. Ja. Aber in einer anderen Situation ist es vollkommen unangemessen. Dann wäre es gut, wenn ich es in dieser Situation nicht auslebe.
Genau. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel in der Sterbebegleitung, wenn der Mensch dann stirbt oder wenn, sagen wir mal, eine schwierige Situation ist in der Familie und dann alle Panik schieben und alle weinen. Wenn ich dann empathisch bin und mit denen zusammen weinen, bringt denen das überhaupt nichts. Sondern die brauchen dann jemanden Stabiles, der sozusagen Halt gibt. Ja. Und das kann ich nur, wenn ich eben als Psychopath quasi auf dieser Skala irgendwie den Psychopathismus nach oben schraube, um mich eben mehr abzukoppeln von den Menschen, von den Gefühlen dieser Menschen. Wenn ich das nicht tue, bin ich quasi keine Hilfe für die. Und das ist ein gutes Beispiel, was ich oft erlebe, wo so ein Psychopathismus quasi ein bisschen nach oben geschraubt wird. Und das Wichtige ist eben nur, dass man das erkennt und dass man auch in der Lage ist, das wieder zurückzuregulieren.
Ja. Eine provokante Frage habe ich noch an dich, bevor wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr Richtung Nui zu sprechen kommen. Und zwar Dieter Lange, das ist einer von den großen Persönlichkeitscoaches hier in der Dachregion, der hat mal wortwörtlich sowas gesagt wie, gemacht zu haben, befreit vom Machen müssen. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, ist es nicht leicht aus deiner Position heraus, ne, als erfolgreicher Gründer, Topmanager, der wahrscheinlich alles hat, was man sich irgendwie vorstellen kann, zu sagen, dass Geld, teure Uhren, schnelle Autos, luxuriöse Wohnungen und so weiter nicht glücklich machen?
Ja, also ich bin auch mir nicht ganz sicher, ob man tatsächlich, ohne das mal gehabt zu haben und erlebt zu haben, ob man zu dieser Erkenntnis kommen kann. Also ich glaube, manche Menschen können das schon, andere können das nicht. Ich glaube, andere Menschen müssen diese Erfahrung erst machen. Also die müssen weiter nach dem streben, müssen sich dann mal ein teures Auto kaufen und müssen dann die Erfahrung machen, dass es nicht glücklich macht. Andere können das vielleicht antizipieren. Also insofern würde ich das niemandem vorwerfen, wenn der mir sagt, das, was du da erzählst, du redest dich ja leicht, dann würde ich sagen, dann mach die Erfahrung selber. Aber ich glaube schon, und das habe ich auch gelernt oder festgestellt, dass Frauen beispielsweise da deutlich besser antizipieren können und dass es auch immer mehr junge Menschen gibt, unter den Studenten zum Beispiel, die das jetzt nicht mehr ausprobieren müssen. Also es gibt ja so bestimmte Dinge, ich meine, ich muss auch kein Heroin nehmen, um zu wissen, dass ich das nicht gut finde. Also manche Sachen muss ich nicht selber erleben, um mich da dagegen zu entscheiden. Und ich glaube, dass wenn man da so eine Inspiration, so eine Geschichte hört von jemandem, dem man glaubt und das dann nachvollziehen kann, dann muss man es nicht selber erlebt haben. Ich meine, es ist auch immer eine Frage mit dem Geld natürlich des Levels, des Niveaus. Also wenn ich natürlich jetzt einem Obdachlosen sage, Geld macht nicht glücklich, dann ist das eine sehr höhnische Angelegenheit, weil denen würde wahrscheinlich ein bisschen Geld würde dem schon helfen. Also es gibt einfach einen bestimmten Punkt, ab dem Geld dann nicht mehr glücklich macht. Und wo dieser Punkt liegt, das wird auch in der Wissenschaft übrigens extrem diskutiert. Man hat lange Zeit, ist man davon ausgegangen, dass diese Korrelation zwischen mehr Gehalt und Glücksempfinden, dass die bei 100.000 ungefähr aufhört und dann quasi flach wird und danach sogar wieder runtergeht. Inzwischen geht man wohl davon aus, dass es ein bisschen höherer Betrag ist oder vielleicht sogar ein deutlich höherer Betrag. In meiner Erfahrung war es immer so, dass in dem Moment, wo ich mehr Geld habe, als ich ausgeben kann, dass da nicht die Probleme beginnen, weil dann muss man sich Gedanken machen, was mache ich mit dem Geld, wo lege ich das an, dann habe ich Sorgen darum, dass das Geld eben verbrennt, dass die Anlagen nicht funktionieren. Und dann habe ich eigentlich, und das ist meine Erfahrung auch gewesen, ähnliche Sorgen wie jemand, der Schulden hat. Ich hatte ja auch Schulden, als ich meine erste Firma gegründet habe. Da habe ich 250.000 Euro insgesamt von Familie, verschiedenen Banken aufgenommen, um die Firma eben immer wieder mitzufinanzieren und mich zu finanzieren als Unternehmer. Und als ich dann eben den Exit dann geschafft hatte und das eben dann viel Geld auf dem Konto war und dann auf einmal die Frage war, was machst du jetzt mit diesem Geld, hat sich das sehr ähnlich angefühlt, diesem Gefühl vorher Schulden zu haben. Ja, also es ist, ich habe mal also provokativ gesagt, ob man minus 1 Million oder plus 1 Million auf dem Konto hat, ist vom Gefühl her sehr ähnlich. Ja, das ist sehr, sehr provokativ, aber da ist, glaube ich, ein wahrer Kern dran.
Ja.
Und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch jemand, der mit minus 1 Million nicht zufrieden ist, ist mit einer Plus-Million auch nicht zufrieden, weil das Geld an sich quasi nicht der entscheidende Faktor ist. Denn das braucht's und ich brauche natürlich auch einen bestimmten Lebensstandard mit bestimmter Sicherheit, damit ich überhaupt eben mich um Dinge kümmern kann, wie Selbstentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, wenn ich jetzt täglich eben ums Überleben kämpfen muss, dann spielt das keine Rolle. Das ist die Maslow'sche Pyramide, die kennen wir alle. Aber ab einem bestimmten Level, glaube ich, macht es dann keinen Sinn, eben da weiter auf diesem Weg zu gehen.
Ja, okay. Dann würde ich langsam mal den Schwenk auch Richtung Nui machen und auch zu deiner Rolle als Geschäftsführer und Gründer. Ein bisschen hast du die Frage, glaube ich, schon beantwortet. Ich würde sie dir jetzt trotzdem gerne nochmal stellen. Also du führst ein Unternehmen und gleichzeitig schreibst du so ein zutiefst persönliches Buch. Wo endet für dich Rolle und wo beginnt das Ich, also der Markus? Mhm. Oder gehört das für dich schon längst zusammen?
Ja, also es gehört für mich schon seit einer ganzen Weile zusammen. Spätestens nachdem ich diese beiden Persönlichkeiten, die ich vorher beschrieben habe, ich habe eine losgelassen und dann die Qualitäten, die mir bei der Losgelassenen wichtig waren, dann später wieder in die Persönliche integriert, würde ich mal so sagen. Ja, also das heißt, für mich ist das inzwischen alles eins. Also wenn ich ein Interview gebe, dann spreche ich über Nui genauso wie über mein Hospiz und über das Buch. Also das heißt, das fließt für mich alles ineinander und hat alles miteinander zu tun auch. Also mein Leben ist ja schon so, dass ich jetzt nicht irgendwie dieses Work-Life-Balance finde ich ganz furchtbar zum Beispiel. Ja, also dass man, hier hat man sein Leben und hier hat man seine Arbeit. Also Work-Life-Balance. Ja. Ich habe hier Arbeit und hier Leben. Stimmt ja nicht. Ich habe ein Leben und da spielt halt die Arbeit eine Rolle. Aber ich habe doch ich muss eine Life-Balance schaffen. Und für mich ist diese Life-Balance eben, die fühlt sich für mich recht ausbalanciert an. Also wie gesagt, ich bin ja nicht am Ende. Also es geht weiter, aber es fühlt sich schon auf dem richtigen Weg an. Und diese Sachen haben für mich aber alle miteinander zu tun. Deswegen gibt es da keine klassische Trennung zwischen jetzt meinem Job als CEO bei Nui oder meiner Hospiztätigkeit oder mich als private Person. Ja. Ich fühl das nicht so als getrennt. Natürlich gibt es Situationen, wo ich beispielsweise jetzt im Job, also auf der Bühne oder auch im Unternehmen manchmal eine bestimmte Rolle stärker ausgeprägt spielen muss, als ich es vielleicht privat machen würde. Also ich glaube zum Beispiel, dass man manchmal Mitarbeitern einfach eine klare, zuversichtliche Haltung ausstrahlen muss, auch wenn ich vielleicht innerlich nicht ganz so sicher bin, wie ich das nach außen ausstrahle, einfach um die auch zu beruhigen und zu sagen, pass mal auf, ich kümmere mich drum, ich bin derjenige, der sich um diese Herausforderung kümmert und ihr kümmert euch um euren Job und ihr müsst euch keine Sorgen machen um die Zukunft der Firma. Und da gibt es schon so Situationen, wo ich in eine Rolle schlüpfe, ja, natürlich einfach um das, was ich gerade beschrieben habe, zu erreichen. Aber selbst das ist ja kein permanenter Zustand, sondern das ist halt dann mal für eine bestimmte Situation in eine Rolle gegangen und dann gehe ich auch wieder raus aus der Rolle.
Ja, aber genau dieser innere Konflikt, den du ja auch beschrieben hast in deinem Buch mit diesen zwei Persönlichkeiten, ich glaube, dass du hast jetzt das Glück oder du hast dir dein Leben so gestaltet, dass du jetzt diese beiden Persönlichkeiten zusammengebracht hast. Und vermutlich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass genau daran viele Führungskräfte scheitern, ne? Weil sie sich sozusagen vermutlich für die eine Seite entscheiden, aber nicht bewusst mitbedacht haben, dass das halt einen Preis hat auf der anderen Seite, ne? Dass sie dann einen anderen Teil, eine andere Persönlichkeit vielleicht ignorieren.
Also meine Erfahrung, ich habe mit vielen, vielen Führungskräften gesprochen, mal über mehrere Jahre mit Top-Führungskräften eines großen deutschen Konzerns immer wieder gesprochen. Das war Teil des Führungskräftetrainings damals. Da haben die quasi eine Stunde mit mir verbringen müssen. Und meine Erfahrung ist die, dass oft diese Top-Führungskräfte einen Schritt nicht gehen, weil sie vor dem Angst haben, und zwar mal auf ihr Leben gucken, also objektiv aufs Leben schauen und mal überlegen, lebe ich in meinem Leben eigentlich die Dinge, die mir wichtig sind, oder erfülle ich vielleicht eben die Erwartungen anderer? Also das Problem bei erfolgreichen Menschen ist ja, dass man von überall Unterstützung und Wertschätzung bekommt. Also jeder sagt ja, toll, was du für eine Karriere gemacht hast, Wahnsinn, was du für Geld verdienst, Wahnsinn, was du für eine Verantwortung hast und so weiter. Das heißt, alle sozusagen unterstützen einen in dieser Position, aber ob man selber in der Position sich dann wirklich gut fühlt, das hinterfragen viele gar nicht, weil sie, glaube ich, Angst vor der Antwort haben. Weil wenn die Antwort die ist, es gibt noch ein paar andere Sachen, die mir auch wichtig wären, dann müssten sie ja eine Konsequenz daraus ziehen und müssten ihr Leben verändern. Und Veränderung ist immer erstmal mit Angst belegt bei uns Menschen, weil wir nicht wissen, was passiert. Wir sind ja Sicherheitsfanatiker als Menschen. Und eine Veränderung kann natürlich ein besseres Ergebnis rausbringen, aber auch ein schlechteres Ergebnis. Deswegen bleiben Menschen oft in einer schlechten Situation, weil sie Angst haben, es wird noch schlechter durch eine Veränderung. Und ich glaube, diese Frage, lebe ich das Leben so, wie ich das möchte, die trauen sich viele eben nicht zu stellen, viele Führungskräfte nicht zu stellen, weil sie Angst vor der Antwort und dann Angst vor den Konsequenzen haben, die sie dann tätigen müssten.
Ja, und gleichzeitig ist es halt auch ein Spiel, ne? Es ist wie ein Rausch, weil Erfolg macht ja Erfolg wahrscheinlicher. Das ist ja die große, ja, man kann sagen, Ungerechtigkeit, ne? Also die viel haben, für die ist es sehr, sehr leicht, noch mehr anzuhäufen, weil sie sehr, sehr viel Support von überall anders her kriegen. Genau, und deswegen macht es, glaube ich, noch schwieriger, aus diesem erfolgreichen Spiel auszusteigen, ne? Weil sich die Frage zu stellen, will ich das Spiel überhaupt spielen, aber offensichtlich bin ich gut darin, weil ich habe Erfolg, macht es natürlich auch einfach, das Spiel einfach weiterzuspielen.
Das stimmt. Auf der anderen Seite, ich hatte bei BlackBerry damals noch ein normales Notizbuch, wo man wirklich reinschreibt tatsächlich, und da war ein Aufkleber drauf und da stand drauf, ich muss nicht alles tun, was ich kann. Also nur weil ich was kann, heißt das nicht, dass ich es tun muss. Ja. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich der perfekte Tennisspieler bin, aber überhaupt keinen Spaß dabei habe. Warum soll ich dann Tennisspieler werden? Also oder selbst wenn ich da erfolgreich bin, ja, wenn mir das keinen Spaß macht, dann mache ich doch die Aufgabe nicht. Und ich glaube, das ist eben die Frage. Also der Erfolg an sich, Dinge anzuhäufen, an sich ist ja erstmal keine Qualität oder kein Wert. Also wenn ich jetzt da null Spaß dabei habe und ständig reicher und reicher werde und aber eigentlich überhaupt keine Freude dabei empfinde, wofür mache ich das dann? Ja, am Ende des Tages, auch das sagen viele Menschen, man kann eh nichts mitnehmen. Also wir gehen alle. Die einzige Sicherheit im Leben, die wir haben, ist, dass wir alle sterben werden. Wofür tue ich es dann? Ja, und ich glaube,
die Frage ist, welchen Bewertungsmaßstab man anlegt, ne? Wenn man jetzt gesellschaftlich drauf guckt, würde man ja sagen, gesellschaftlich sind die Leute, die viel Geld verdienen und an Top-Management-Positionen sind, sehr erfolgreich, ne? Also du plädierst jetzt sozusagen auch mit dem Buch dafür, eine andere Bewertungsskala anzulegen, ne? Und eher nach innen zu gucken, anstatt nach außen.
Genau, die Frage ist ja, wie ich mich fühle. Also ehrlich gesagt ist es ja jetzt mal auch objektiv gesehen völlig irrelevant, ob mich 100.000 Menschen toll finden, wenn ich mich selber kacke finde. Dann bringt mir das erstmal überhaupt nichts. Ja. Und das ist der Bewertungsmaßstab, glaube ich, den es braucht. Am Schluss, deswegen haben die Menschen ja auch so viel bereut, dass sie eben nicht ihr eigenes Leben gelebt haben, sondern das, was andere von ihnen erwarten, weil sie irgendwann gemerkt haben und oft eben erst im Angesicht des Todes gemerkt haben, ich wollte eigentlich nie in diese Rolle sein, die ich mein Leben lang gespielt habe, wo ich viel Anerkennung bekommen habe, aber eigentlich nie meine eigenen Qualitäten eben gelebt habe.
Ja. Schön. Kommen wir zu Nui. Erzähl doch gerne mal, Nui, wie kam es dazu und was macht Nui überhaupt?
Genau, also zu Nui kam es, weil ich als Sterbebegleiter jetzt schon, glaube ich, 9 Jahre unterwegs bin. Und ich habe vorher gesagt, dass ich oft die Angehörigen entlaste bei dieser Situation. Und diese Angehörigen, die zu Hause pflegen, habe ich dann später erfahren, gibt es 9 Millionen Menschen in Deutschland, die in so einer Situation sind, also jemanden, Angehörigen zu Hause zu pflegen. Inzwischen nennt man das Zu- und Angehörige. Also es können auch Zugehörige sein, Freunde sein, Bekannte sein, die Pflege übernehmen. Und die haben mir dann oft Geschichten erzählt aus dieser Pflegereise, die im Schnitt 6 Jahre und 3 Monate in Deutschland dauert, die ganz furchtbar waren. Die haben ja erzählt, dass sie oft viel zu spät erst erfahren haben, dass es zum Beispiel Tagespflegen gibt. Es gibt in Deutschland Tagespflegen, wo man den pflegebedürftigen Menschen mal tagsüber abgeben kann. In der Früh bringt man den hin, abends holt man den wieder ab. Oder es gibt auch Fahrservices teilweise. Und dann hat man mal einen Tag frei als Angehöriger oder kann sich um andere Dinge kümmern. Und solche Sachen sind Entlastungsangebote, die oft Angehörige viel zu spät erst erfahren. Ja, oder auch finanzielle Unterstützung. Es gibt relativ viel finanzielle Unterstützung in Deutschland von den Kassen, auch vom Staat, die aber eben oft nicht abgerufen werden, weil die Leute entweder nicht wissen, dass sie diesen Anspruch haben oder wenn, dann wissen sie nicht, wie sie ihn abrufen können, also wie sie die Beantragung machen können. Und das waren so ganz extreme Geschichten, die ich da immer wieder gehört habe. Ich habe Menschen erlebt, denen sind die Haare ausgefallen nach 6 Jahren Pflege. Die waren selber Pflegefälle danach. Die sind in starke Depressionen gefallen. Die sind ins Burnout gekommen. Es gibt eine Statistik, die sagt, dass 50%, also 49,6% aller pflegenden Angehörigen im Laufe dieser Reise irgendwann mal psychische Probleme kriegen. Und ich dachte mir damals, also da muss es doch auch mehr Unterstützung geben, bessere Unterstützung geben und vor allem, nachdem ich ja aus der digitalen Welt komme, auch digitale Unterstützung. Und die habe ich nicht gefunden. Die gab es nicht. Und dann haben wir damals entschieden, wenn es das noch nicht gibt, dann machen wir das. Also das Ziel ist quasi, einen digitalen Begleiter für pflegende Angehörige zu entwickeln. Da haben wir auch schon eine App, die das macht, die in die Richtung geht. Wir haben am Anfang, als wir begonnen haben, ich glaube über 200 pflegende Angehörige interviewt. Und wenn wir denen am Schluss die Frage gestellt haben und gesagt haben, wenn du jetzt mal träumen könntest und es gäbe keine Grenzen, was wäre denn für dich das Idealszenario quasi, wenn du dir was wünschen dürftest? Und dann haben die eigentlich fast alle gesagt, also was toll wäre, wenn ich jemanden hätte, der neben mir steht, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, der sich mit Pflege auskennt, der Experte ist in der Pflege, der mir alle Fragen beantwortet und der mir nicht nur Fragen beantwortet, sondern mich auch auf Dinge hinweist, die ich gar nicht sehe und deswegen auch keine Fragen stellen kann. Und das ist eigentlich unser Ziel, genau so einen digitalen Avatar, einen digitalen Assistenten zu entwickeln, der genau diese Aufgabe übernimmt, der immer da ist, den ich immer ansprechen kann und der mich auch auf Dinge hinweist, durch die Daten, die er immer stärkt, wo er immer mehr Daten bekommt von der Situation, eben auch prädiktiv sagen kann, pass mal auf, achte mal darauf, weil das könnte in den nächsten Monaten passieren. Darauf arbeiten wir hin und wir sind da, glaube ich, schon auf einem guten Weg, verkaufen die App an die Krankenkassen. Das heißt, wir haben aktuell 3 große Kassen, die unsere App einkaufen quasi und dann kostenfrei an ihre Kunden weitergeben, die in so einer Pflegesituation sind oder in so einer pflegenden Angehörigenrolle sind.
Ja, spannend. Und wie seid ihr organisiert? Wie habt ihr euch intern aufgestellt?
Also wir sind aktuell 25 Mitarbeiter, sind tatsächlich verteilt über ganz Deutschland. Das hat sich während Corona so ergeben. Wir waren am Anfang wirklich nur in München und während Corona sind natürlich dann alle ins Homeoffice. Und damals haben wir dann noch neue Mitarbeiter gesucht und in München Entwickler zu finden, ist nicht ganz so einfach. Da gibt's Google, da gibt's Meta, da gibt's Apple, die alle extrem viele Entwickler suchen. Und insofern haben wir festgestellt, hey, da gibt's einen tollen Entwickler in Stuttgart, da gibt's einen tollen in Frankfurt, einer sitzt in Leipzig, einer sitzt in Dortmund. Also die sind inzwischen alle verteilt über ganz Deutschland. Wir sitzen im Homeoffice quasi. Wir haben in München zwar ein Büro, weil wir hier noch, glaube ich, 7 Leute hier in der Gegend haben. Wir haben in Berlin 5 Leute, glaube ich, aktuell und die können dann in so einen Coworking-Space gehen, wenn sie möchten. Wir treffen uns einmal im Quartal für 2 Tage, entweder in München oder in Berlin. Das sind so die beiden Hubs quasi, wo alle Mitarbeiter zusammenkommen. Dann machen wir einen Tag Workshops, also Arbeitsebene quasi und dann einen Tag noch Socializing. Da gehen wir dann Bogenschießen oder wir waren wandern oder wir sind letztes Mal in Berlin eine Spreefahrt gemacht. Also einfach Socializing quasi, damit sich die Mitarbeiter oder wir uns alle untereinander eben auch auf der persönlichen Ebene begegnen. Und das funktioniert recht gut, dieses einmal im Quartal. Und diese Remote-Arbeit, die wir sonst machen, funktioniert auch sehr gut. Wir haben verschiedene Teams. Wir haben also neben mir habe ich noch 3 Mit-Management-Kolleginnen. Das heißt, wir haben eine, die den ganzen Produktbereich leitet, wir haben eine, die den Marketingbereich leitet und wir haben einen, der den technischen Bereich leitet. Ich bin für Vertrieb zuständig und natürlich für alles, was irgendwie so die Außenkommunikation angeht. Und in diesen 4 sozusagen Segmenten haben wir eben diese 4 Führungskräfte, von denen ich gerade gesprochen habe, und die führen die Teams. Wir im Management-Team quasi tauschen uns natürlich auch regelmäßig aus und ständig aus, machen aber auch viel gemeinsam. Also dadurch, dass wir 25 Leute sind, sind wir noch ein kleines Team. Das heißt, wir haben jetzt da keine krassen Hierarchien, sondern wir arbeiten da sehr kollaborativ zusammen.
Ja. Eint euch alle dieses Thema Sterbebegleitung und Pflege? Also hat da jeder von euch einen Bezug zu?
Also Sterbebegleitung jetzt nicht. Das ist ja auch quasi erst der letzte Teil der Pflege. Aber was uns, glaube ich, alle eint, und das ist durchaus unterschiedlich auch stark ausgeprägt, würde ich mal sagen, aber trotzdem, glaube ich, eint uns alle, dass alle das Gefühl haben, was Sinnvolles zu tun. Also wir haben tatsächlich teilweise Initiativbewerbungen, also häufiger sogar Initiativbewerbungen von Menschen, die sagen, ich weiß, ich komme jetzt aus einem Großkonzern, ich verdiene bei euch nur noch die Hälfte oder verdiene weniger als bei euch, aber ich möchte endlich was Sinnvolles tun. Und ich glaube, das vereint tatsächlich alle bei uns, wie gesagt, unterschiedlich stark ausgeprägt. Es gibt durchaus auch Leute, die sagen, vielleicht, mich reizt vor allem die Aufgabe, da so einen digitalen Avatar zu entwickeln. Das ist technisch super anspruchsvoll, aber selbst die, würde ich mal behaupten, haben mit 10-20% noch diesen Anteil dabei, zu sagen, ja, ich weiß, dass es was Sinnvolles ist.
Ja, schön. Ja. Jetzt vielleicht kriegen wir sogar den Schwenk hin, um beide Themen zusammenzubringen, weil ich schaue, du hast ja mein Buch auch gelesen, wie ich weiß, ich betrachte Organisationen ja als soziale, komplexe Systeme, die haben ja auch ihr Eigenleben, ganz ähnlich wie wir Menschen auch. Organisationen können auch ihre ganz speziellen Eigenarten und Muster ausbilden. Ja. Also und genau, wenn wir reflektiert sind, dann können wir unsere Muster betrachten. Ich finde, das Gleiche gilt auch für Organisationen. Auch die brauchen eine Reflexionsfähigkeit. Welche Muster, würdest du sagen, hat Nui?
Also zuerst mal vielleicht, wir reflektieren schon auch immer wieder unsere Way of Working, nennen wir das quasi. Also unsere Sprache intern ist Englisch, weil wir international aufgestellt sind und auch Menschen, die zwar in Deutschland leben, aber teilweise aus Mexiko oder Uganda oder sonst woher kommen. Und dieses Way of Working, also quasi wie wir zusammenarbeiten und auch diese kulturelle Komponente eben, also wie ist die Kultur im Unternehmen, die adressieren wir immer wieder bei diesen quartalsweisen Meetings, die wir machen. Also in dem Workshop-Teil quasi gibt es immer auch einen Bereich, wo wir überlegen, was läuft gut, was läuft nicht gut. Gibt es irgendwelche kulturellen Themen? Wir haben natürlich auch Werte definiert fürs Unternehmen, die wir leben wollen, die wir auch immer wieder versuchen dann zu klarifizieren. Also beispielsweise, wir haben der Wert Vertrauen beispielsweise ist einer der Werte. Also wir versuchen, ein sehr vertrauensvolles Miteinander zu haben. Und was wir mal definiert haben beim Thema Vertrauen, ist, dass wir gesagt haben, wir versuchen immer dem anderen erstmal zu unterstellen, dass er sein Bestes gibt. Also quasi mit einer Haltung dem anderen gegenüberzutreten und zu sagen, selbst wenn der jetzt einen Fehler gemacht hat, er hat sein Bestes versucht und es hat halt in dem Fall nicht funktioniert. Ja? Das ist eine ganz andere Haltung, als zu sagen, du bist zu blöd dazu oder du hast dich nicht angestrengt oder bist zu faul dazu. Und das führt, glaube ich, zu so einem Umgang miteinander, den ich schön finde, weil man eben erstmal jedem unterstellt, er gibt sein Bestes. Ja. Und dann, wenn Fehler passieren, und ich glaube, wir haben eine Fehlerkultur, die sehr gut ist. Also ich glaube, bei uns haben Menschen nicht die Angst, Fehler zu machen. Wir diskutieren die Fehler dann und versuchen eben daraus zu lernen. Mir ist es immer ganz wichtig, dass wir nicht dieses Blame-Spiel spielen. Und wenn ein Fehler passiert, dann sage ich auch immer, mir ist es egal, wer dafür verantwortlich ist. Weil wenn wir jetzt eine Woche lang den Schuldigen finden und ihn dann gefunden haben, haben wir nichts erreicht dadurch. Ja, wir müssen gucken, dass wir den Fehler jetzt beheben, dass wir vielleicht daraus lernen, was wir beim nächsten Mal anders machen können. Aber wer genau dafür verantwortlich war, ist mir völlig egal. Und das, glaube ich, ist in der Kultur auch verankert, denke ich. Ich überlege gerade, was wir sonst noch für Züge als Nui haben. Ich glaube, was spannend ist bei uns, also das zeigt sich auch im Führungsteam und das, glaube ich, geht auch über auf die Belegschaft, dass wir so zwei Strömungen haben. Die einen, die Dinge immer möglichst schnell und am liebsten gleich machen würden und andere, die ein bisschen vorsichtiger sind und lieber nochmal drüber schlafen wollen und irgendwie Perfektion sozusagen reinbringen wollen in die Sache. Ja. Und das ist aber schön. Also bei uns im Führungsteam gibt es das auch. Und das ist ja wichtig, diese beiden Positionen, weil ich glaube, dass man dann, wenn man sich annähert, eben genau die goldene Mitte findet am Schluss, die gesunde Mitte, weil es ja weder gut ist, sag ich jetzt mal, was sofort einfach rauszuhauen, ohne es vorher zu überprüfen, noch ist es gut, irgendwie 2 Wochen lang einen Text, der irgendwie eine Seite hat, zu perfektionieren, bis er am Schluss irgendwie overengineert ist, sondern da braucht es die Mitte. Und ich glaube, das funktioniert auch bei uns ganz gut, dass wir so die richtige Balance schaffen zwischen Dinge eben tun und schnell sein, weil als Startup haben wir einer unserer großen Vorteile als Startup ist ja schnell zu sein, jetzt im Verhältnis zu anderen größeren Unternehmen, aber eben trotzdem einen bestimmten Qualitätsanspruch zu haben. Und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut. Ja,
das ist einer der vielen Paradoxien, die es halt so in Unternehmen gibt, ne? Und ich glaube, das Coole, und so klingt es jetzt gerade für mich, dass man gar nicht den Anspruch hat, das lösen zu wollen, ne? Also viele Unternehmen fallen in die oder tappen in die Falle, dass sie dann sagen, wir entscheiden das jetzt so und so und dann ist es für alle Zeit so, sondern dass man das über einen Aushandlungsprozess, über einen sozialen Aushandlungsprozess für die Situation angemessen jetzt temporär entscheiden muss und beim nächsten Mal ist es vielleicht wieder ganz anders, ne? Dass man einfach erkennt, dass es da zwei gleichwertige Positionen gibt, die beide ihre Berechtigung haben, aber irgendwann muss man sich halt entscheiden für eine Seite oder es irgendwie zusammenbringen. Ja,
oder die Mitte eben finden am Schluss. Genau. Ja, ja. Weil ich glaube jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt über einem Text 2 Wochen lang brüte, wäre das vielleicht nicht besser, als wenn ich nur eine Woche mehr Zeit nehme. Ja, und durch die Leute, die sagen, wir müssen es jetzt schnell machen, wird der Prozess vielleicht dann reduziert auf eine Woche. Wenn es nach denen ginge, würden sie es nach einem Tag schon rausschicken. Aber nach einer Woche hat man vielleicht einen Text, der wo diese 80-20-Regel gilt und es eben ausreichend gut ist, um es dann als Pressemitteilung zum Beispiel zu verschicken.
Ja. Machst du jetzt bei Nui irgendwas anders, was du früher anders gemacht hättest? Also sozusagen die Frage ist, was hast du aus deinen alten Startup-Erfahrungen und deiner Management-Lehre so gelernt, was du jetzt bei Nui ganz anders machst?
Also es gibt ein paar operative Sachen, die ich anders mache und ein paar, ich sag mal, weiche Dinge, die ich anders mache, glaube ich. Auf der einen Seite habe ich seit Beginn der Nui-Reise schon immer das Thema Kultur und auch dieses Thema Werte eben viel stärker mit reingebracht. Bei Nui, bei Ubitex, bei meiner ersten Firma, hatten wir natürlich auch eine Kultur. Die entsteht ja automatisch. Also eine Kultur ist ja überall da. Die Frage ist ja nur, versuche ich die Kultur eben bewusst zu gestalten oder entsteht die einfach? Und bei Ubitex damals, weiß ich noch, da war am Schluss die Kultur nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte. Deswegen habe ich mir vorgenommen, beim nächsten Mal eben darauf zu achten und von Beginn an eben schon auf dieses Kulturelle, auf die Sachen, die mir wichtig sind, eben auch zu achten. Als wir begonnen haben, waren wir, glaube ich, damals 4 Leute oder 5 Leute, da haben wir uns mal zusammengesetzt und haben mal geguckt, was unsere Werte so sind, was eben von uns wichtig ist und geschaut, ob wir da einen gemeinsamen Nenner finden. Weil ich glaube, diesen gemeinsamen Nenner, den braucht es zu Beginn schon, weil wenn du mal 20 Leute bist, kriegst du den nicht mehr hin. Also du musst am Anfang quasi, musst du so gemeinsame Werte finden und dann ziehst du, glaube ich, auch Leute an, die sich mit diesen Werten eben identifizieren können. Wenn du mal eine große Gruppe bist, ist es schwer dann, weil wird der gemeinsame Nenner so klein und so schmal, dass er eigentlich nicht mehr wirklich trägt. Bei einer kleinen Gruppe kann man das noch tun. Also das Thema Kultur, glaube ich, habe ich anders gemacht. Und dann ist es sicherlich auch so, dass ich damals aus der Finanzkrise zum Beispiel gelernt habe, da haben wir viel zu spät erst damals auf die Bremse getreten. Da haben wir immer gedacht, das wird schon, es geht schon. Und irgendwann haben wir gemerkt, Mist, uns geht das Geld aus. Also solche Sachen, da durch Erfahrung weiß man einfach mal rigid heute früher auf konjunkturelle Schwankungen zum Beispiel, ist ein bisschen vorsichtiger mit dem Cash. Holt vielleicht lieber ein bisschen zu viel am Anfang rein, auch wenn man denkt, das ist zu viel, weil es am Schluss dann doch immer irgendwelche Probleme gibt oder irgendwelche Dinge sich verzögern und dann ist man froh, wenn man ein bisschen eine Reserve noch hat. Also das sind so Sachen, die aus der Erfahrung einfach kommen. Und natürlich auch, dass beispielsweise, wenn jetzt ein Kunde mal absagt oder ein Investor mal abspringt, war das früher immer ein Weltuntergang, hat gedacht, oh Gott, jetzt finden wir nie wieder jemanden. Durch Erfahrung weiß man dann, da kommt ein anderer und vielleicht sogar ein besserer.
Ja. Du hast vorhin auch Managementpraktiken angesprochen. Also welche Managementweisheit glaubst du dir jetzt heute selbst nicht mehr, obwohl du früher davon mal überzeugt warst?
Managementweisheit. Also ich glaube, dass ich früher viel stärker geglaubt habe, ich meine, das ist keine Managementweisheit, weil man weiß heute, dass Authentic Leadership sozusagen eigentlich die Königsdisziplin ist, auch in der Wissenschaft. Und das würde ich auch unterstreichen. Ich hätte früher, glaube ich, gesagt, dass eine Führungskraft eben eine sehr starke Persönlichkeit sein muss, die keine Schwäche zeigt und die immer weiß, was zu tun ist. Und das habe ich gemerkt, ist definitiv nicht der Fall. Also ich glaube, authentisch wahrgenommen zu werden, schafft viel mehr Vertrauen bei den Mitarbeitern, bringt auch viel mehr Menschlichkeit rein, viel mehr Nähe rein und viel mehr Glaubwürdigkeit rein. Deswegen ist das eine Sache, die ich inzwischen nicht mehr glaube.
Ja, okay. Dann die Standardabschlussfrage in unserem Podcast ist immer, was hättest du erwartet, was wäre oder was ich dich frage, aber habe ich gar nicht gefragt.
Wie mein Buch ausschaut. Nee, was hast du mich nicht gefragt, was ich erwartet hätte? Ich habe ehrlich gesagt, ich versuche immer möglichst erwartungsarm in die Sachen reinzugehen. Erstens kann man da nicht enttäuscht werden und zweitens ist man dann auch offen für alles. Insofern habe ich da keine großen Erwartungen gehabt oder keine besonderen Erwartungen gehabt. Große schon, aber keine besonderen. Ich glaube, wir haben viele Themen besprochen und fühlt sich auch rund an und gut an. Insofern habe ich jetzt nichts, was ich dem hinzufügen muss.
Okay, wunderbar. Dann eine kleine Frage habe ich noch und zwar, wie wäre es, wenn wir eines deiner Bücher verlosen? Das heißt, dann würde ich einfach wie immer einen LinkedIn-Post aufsetzen zu dieser Folge hier und jeder, der Interesse daran hat, dieses tolle Buch zu gewinnen. Der soll einfach kommentieren. Und unter all denjenigen, die kommentieren, verlosen wir dann einfach ein Exemplar. Und ich würde mich dann einfach bei dir melden, Markus, und sagen, wer der glückliche Gewinner oder die Gewinnerin ist, wenn das für dich okay ist.
Signiere ich auch gerne das Buch, insofern können wir gerne so machen. Ja,
noch besser, wunderbar. Ja. Markus, dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke und wünsche dir für Nui alles Gute und natürlich auch für dich persönlich und bis bald.
Vielen Dank, David, vielen Dank für das Gespräch und für dich natürlich auch alles Gute.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.